Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserem neuen Podcast Deine Gesundheit, dem Podcast des Klinikums Esslingen. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin Unternehmenssprecherin am Klinikum Esslingen und freue mich ganz besonders, die Chirurgie zu Gast zu haben, nämlich Florian Fröhlich, der Hallo. Handchirurg ist. Hallo lieber Herr Fröhlich.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich so gefragt, Handchirurgie ist ja schon mal so ein ganz spezielleres Fach, also so eine Spezialdisziplin. Wie sind Sie denn auf Handchirurg gekommen?
Also da muss ich sagen, das war jetzt nicht, dass ich das von Kindheit an oder von Beginn des Studiums an hätte werden wollen, weil das ist jetzt auch ein Bereich, wo man zunächst gar nicht so dran denkt. Im Studium lernt man ja alles kennen, alle Fachgebiete. Ich wollte ganz am Anfang, hatte ich mir auch mal überlegt, Onkologie, Anästhesie, so im Prinzip alles, fand ich interessant. Aber dann irgendwann hat sich dann schon relativ schnell die Chirurgie rauskristallisiert. Und ich habe dann zunächst in der Viszeral, also Bauchchirurgie, angefangen, habe das ein Jahr gemacht und bin dann aber relativ schnell in die Unfallchirurgie gewechselt. Hier nach Esslingen, seit 2015 zum Professor Degreif, das war mein Chef über viele Jahre. Und habe dann hier auch die ganze Facharztausbildung durchlaufen. Also ich bin entsprechend Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Habe dann danach, nach dem Facharzt, auch noch die Zusatzweiterbildung für spezielle Unfallchirurgie gemacht. Und das Interesse an der Handchirurgie, das wuchs eigentlich dann erst, oder hat sich so richtig entwickelt, als ich dann schon Oberarzt war und man dann auch vermehrt in den Sprechstunden tätig war. Und derjenige, der mich so für die Handchirurgie, muss man sagen, begeistert hat und das Interesse geweckt hat und mein erster handchirurgischer Lehrer war, das war, muss man ganz klar sagen, der Professor Degreif, der hat einfach das Interesse an der Sache geweckt. Und so hat sich das dann halt immer weiterentwickelt.
Ja, spannend. Also erstmal Chirurgie ist ja operieren, klar. Sind Unfälle und Knochen spannender als der Bauch?
Ich glaube, das ist eine Frage des Zugangs. Der Knochen- und Bewegungsapparat ist alles relativ logisch, biomechanisch. Und ich glaube, da sind die Leute einfach unterschiedlich. Für mich war die Gesetzmäßigkeit in der Unfallchirurgie, das hat mir immer eingeleuchtet. Und gerade beim Herrn Degreif, der hat ja einen großen Wert auf Physik, mathematische Erklärungen, Rechenformeln gelegt, hat sogar jedes Mal, das weiß ich heute noch, im Zeugnis, wenn er sich beworben hat, was er immer angeschaut hat, war die Mathe-Note. Und das ist so
ein... Da wäre ich schon gleich durchgeflogen.
Entsprechend, das ist einfach eine Sache, die mir einfach gelegen hat, wo sich die Sachen mir immer irgendwie erschlossen haben und sofort logisch verständlich waren und ich hatte da einfach einen Zugang dazu.
Ja, schön, spannend. Und wenn man Handchirurg wird, das bedeutet ja nochmal eine zusätzliche fachärztliche Qualifikation, die man sich erwirbt.
Genau, also man kann nicht direkt nach dem Studium Handchirurg werden, sondern man muss erst eine andere Facharztausbildung machen. Bei mir war das, oder es gibt eigentlich zwei Facharztausbildungen, die zum Handchirurg führen. Man kann das natürlich nicht mit Kardiologie oder so kombinieren. Das eine ist, wenn man Facharzt ist, für plastische Chirurgie. Das bin ich natürlich nicht. Ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und habe auch dann davor noch die spezielle Unfallchirurgie gemacht. Und dann, wenn man also Facharzt ist, dann kann man diese Zusatzweiterbildung Handchirurgie machen. Das sind nochmal zwei Jahre, die man dann sozusagen zusätzlich braucht.
Okay, sehr spannend. Was sind denn das für Krankheitsbilder, die Ihnen so begegnen? Tagtäglich an den Händen?
Also im Prinzip kann man sagen, ist es zweigeteilt zwischen einerseits den Notfallpatienten. Das sind, weil wir alle Unfallchirurgen auch sind, natürlich zum einen die Knochenbrüche an der Hand. Da gibt es so ganz spezielle Brüche, die der normale Unfallchirurg jetzt vielleicht nicht unbedingt behandelt. Kahnbeinfraktur, Bennettfraktur, das ist ein spezieller Knochenbruch am Daumensattelgelenk. Dann aber auch so Sachen wie durchgeschnittene Sehnen, durchgeschnittene Nerven und auch Infekte. Das sind ja auch Patienten, die sich notfallmäßig vorstellen mit Infekten an der Hand, die ganz ausgeprägt, fulminant verlaufen können. Also das ist so der eine Bereich, die Notfallpatienten. Und der andere Bereich, das sind dann die, man sagt, Elektivpatienten, die geplant kommen über die Sprechstunde. Da gibt es so Hauptkrankheitsgruppen. Das eine würde ich sagen, Und sicherlich die Arthrosen an der Hand, also im Daumensattelgelenk, an den Fingergelenken, an der Handwurzel, teilweise auch als Spätfolge von Frakturen. Dann so der Bereich Nerven, auf die irgendwas drückt. Klassiker ist das Karpaltunnelsyndrom, hat sicherlich jeder schon mal gehört, gibt aber noch ganz viele andere. Aber auch so Sachen wie Tumore an der Hand, Ganglien, das sind so Zysten, Gelenkaussackungen, eingeengte Sehnen, die sogenannten beim Schnappfinger beispielsweise. Das sind so die Klassiker. Und was auch recht wichtig ist bei uns noch, ist Morbus Dupuytren. Das sind so knotige, strangartige Strukturen, die bilden sich in der Handinnenfläche und führen dazu, dass die Finger nicht mehr gestreckt werden können. Aha. Das ist auch was, was einem häufig begegnet als Handchirurg.
Okay. Also Tumore in der Hand habe ich jetzt noch gar nicht so oft gehört. Das ist,
ja, also
ist
da kann ich beruhigen.
So
also, ja.
Häufig, oder?
Also bösartige Tumore an der Hand sind extremst selten.
Okay.
Na?
Wenn es noch mit der Haut zu tun hat, dass man da Leber,
genau.
Also das würde ich
genau,
ja noch verstehen.
Ja. Also die bösartig sind, sind meistens von der Haut ausgehend, okay. Die behandeln aber primär die Hautärzte. Okay. Sonstige bösartige Tumoren an der Hand sind extrem selten. Ab und zu gibt es mal im Endglied beispielsweise Metastasen, aber auch das ist extrem selten. Also haben wir zum Glück nicht so häufig. Ne? Die meisten Tumore an der Hand sind gutartig, die kann man problemlos entfernen und dann ist auch nichts mehr danach zu tun. Beispielsweise Blutschwämmchen oder auch die Ganglien, das sind so Zysten, das sind so tumorartige Strukturen, die man entfernt. Da ist dann auch alles erledigt nach der Operation.
Okay, das ist ja schon mal beruhigend. So, die Hand, wenn ich mir jetzt meine mal angucke, das ist ja schon von den Knöchelchen deutlich filigraner als sonst. Und Sie haben jetzt gesagt, am Daumen, Darngelenk, also das ist schon ein bisschen eine feinere Arbeit sozusagen, wenn Sie da mit Ihrem Messer zugange sind.
Genau, also das sind sehr viele feine Strukturen auf ganz engem Raum, unheimlich viele Knochen und Gelenke. Und darum haben wir natürlich ein paar Hilfsmittel, die man sonst jetzt in Unfallchirurgie jetzt vielleicht nicht unbedingt vermutet. Also wir operieren grundsätzlich alles erstmal in Blutleere. Das heißt, wir wickeln den Arm aus, oder die Hand aus, blasen dann eine Blutsperre auf, sodass dann wirklich absolut trocken ist, man perfekt sieht. Oh. Dann machen wir alle OPs an der Hand immer mit einer sogenannten Lupenbrille, sodass man alles so zweieinhalbfach so groß sieht. Und wenn es ganz fein wird, das betrifft dann vor allem so Dinge wie Nervennähte oder Gefäßnähte an der Hand, dann haben wir auch ein OP-Mikroskop hier zur Verfügung, um dann auch da im ganz kleinen Bereich sicher und präzise arbeiten
alles
zu können.
Alles sehen zu können, was ich da verbergen könnte.
Und natürlich haben wir auch jetzt bei den Knochenbrüchen spezielle Implantate für die Hand, die auch nur dafür eingesetzt werden können und notwendig sind. Also da geht es dann um Schrauben bis runter zu einer Dicke von 1 Millimeter.
Ui. Da wird es aber dann auch ganz schön filigran, die dann zu schrauben sozusagen.
Genau, das ist dann ziemlich klein und ziemlich fein, wo man überhaupt erstmal reintreffen muss.
Spannend, sehr spannend. Wenn wir nochmal beim Krankheitsbild bleiben, Sie haben jetzt gesagt, eben die Unfälle, das kann sich jeder, glaube ich, ja auch ganz gut vorstellen. Gibt ja auch vom Sport her oder so wahrscheinlich viel, was man sich so tun kann.
Gerade so Klassiker jetzt gerade sind halt wieder die Skidaumen, wenn die Leute am Skistock hängen bleiben. Kann es passieren, dass man sich das Seitenbändchen am Daumengrundgelenk abreißt. Und das muss in den meisten Fällen leider operativ refixiert werden. Haben wir jetzt gerade heute einen Patient operiert. Das ist so die typische Sportverletzung.
Sportverletzung, ja, genau. Da denke ich, da sind ja die Finger auch sehr empfindlich dann und schnell mit betroffen. Meine Tochter hat, glaube ich, zweimal, weil die Fußballtorwart war, da an den Fingern sich was gebrochen.
Genau, die Handballer, Volleyballer, also die Kapselverletzungen an den Fingergelenken, so der Klassiker.
Genau, okay. Also das ist schon auch alles ihr sozusagen.
Genau,
also die ganze Sportpalette sozusagen. Wenn man da was hat, kommt man auch zu Ihnen.
Alles, was an der Hand beim Sport verletzt wird.
Okay.
Kann man bei uns.
Kann man machen. Ja. Okay. Das ist, wenn man jetzt von dieser ganzen Unfallthematik nochmal einen anderen Bereich näher anguckt. Sie haben jetzt zum Beispiel gesagt, Arthrose. Wie zeigt sich das denn dann zum Beispiel, wenn man da jetzt Arthrose hat? Macht man das dann operativ oder gibt es da.
Also, Arthrosen an der Hand sind extrem häufig, aber es ist so, dass bei den über 75-jährigen Frauen 40% beispielsweise eine sogenannte Ritzarthrose haben. Das ist eine Arthrose im Daumensattelgelenk. Davon wissen aber die allermeisten gar nichts, weil häufig machen die gar keine Beschwerden. Man sieht die als Zufallsbefund im Röntgenbild. Das heißt, die Tatsache, dass jemand Arthrose hat, dass man das im Röntgen sieht, heißt nur nicht, dass es behandelt werden muss, sondern entscheidend ist, ob jemand Beschwerden hat. Und so merken es die Patienten auch meistens eben, dass es anfängt weh zu tun, dick wird, irgendwann auch die Beweglichkeit eingeschränkt wird. Und dann gehen die Patienten ja meistens zu ihrem Orthopäden, der sie dann wiederum zu uns überweist.
Okay. Also da, das zeigt sich dann eben durch Schmerzen einfach auch logischerweise, ja, meisten, und durch eingeschränkte Beweglichkeit.
Genau, die meisten kommen wegen eingeschränkter Beweglichkeit und vor allem wegen den Schmerzen zu uns. Aber das sollte nie die Befunde, die man sieht, im Röntgen überinterpretieren, weil wir behandeln ja keine Röntgenbilder, sondern Patienten mit Beschwerden. Ja.
Sehr gut. Da muss man auch immer noch mal das Gesamtbild dann angucken. Und deshalb gibt es ja Spezialisten wie Sie. Noch eine weitere Frage. Wenn man jetzt ein Problem hat an der Hand und noch nicht weiß, was, wo geht man denn dann als erstes hin? Gleich zum Chirurgen oder was macht man denn dann?
Also die meisten, wenn wir jetzt mal den Unfallverletzungsbereich weglassen, die meisten Patienten, die was an der Hand haben, gehen eigentlich in der Regel zu ihrem Orthopäden, der sie betreut. Und das ist auch der richtige Weg, weil viele Sachen, Arthrosen an der Hand, muss man ja nicht gleich primär operieren, also sprich zum Handchirurgen gehen, damit er tätig wird, sondern man wird ja das meiste immer erstmal versuchen, konservativ zu behandeln. Bei den Arthrosen, auch bei den Karpaltunnelsyndrom, kann man das, wenn das jetzt mäßige Beschwerden sind und keine schweren, keine neurologischen Ausfälle vorhanden sind, auch erstmal konservativ beispielsweise mit einer Lagerungsschiene behandeln. Also der erste Weg ist immer zum niedergelassenen Orthopäden, der kann das einschätzen und schickt den Patienten dann eben zu uns weiter, wenn klar ist, da kommen wir nicht weiter mit einer konservativen Therapie oder wir haben es zwar versucht, aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig.
Okay. Und bei diesem Karpaltunnelsyndrom, Sie haben schon gesagt, das hat man sicher schon mal gehört, habe ich auch schon gehört, das ist irgendwie immer wieder in aller Munde. Wie zeigt sich das denn genau? Hat man da richtige Ausfälle? Das ist ja, hat ja mit einem Nerven zu tun, der da nicht mehr richtig Platz hat.
Genau. Das Karpaltunnelsyndrom resultiert daraus, dass auf den sogenannten Nervus medianus, ist der Mittelnerv, der läuft so in der Mitte des Unterarms, dass auf den ein Bändchen drückt, das Karpalband. Und da hat man dann am Anfang noch nicht unbedingt Nervenausfälle im Sinne von einer Taubheit oder was auch passieren kann, dass sich die Muskulatur am Daumenball abbaut im Spätstadium. Das fängt eigentlich in der Regel an mit so unangenehmen Kribbelempfindungen, Schmerzen, vor allem nachts, sodass die Patienten nachts aufwachen deshalb und dann die Hand ausschütteln und dann wird es auch wieder besser. Und dass es dauerhaft aber dann taub wird oder dass die Muskulatur sich abbaut, das kommt dann erst später. Also auch da fängt es eigentlich mit Schmerzen und mit so unangenehmen Empfindungen an.
Okay. Und dann kann das eben ausgemessen werden, ob das damit zusammenhängt oder wie diagnostiziert man das dann?
Richtig, genau. Wenn jemand glaubt, er hat das oder der Orthopäde glaubt, er hat das, macht es keinen Sinn, gleich zu uns zu kommen, sondern ich würde immer empfehlen, dass man erst zu einem Neurologen geht. Der macht dann eine Nervenleitmessung und kann das dann sicher diagnostizieren. Und um festzulegen, das muss man operieren oder nicht, brauchen wir immer eine Einschätzung von einem Neurologen. Das ist quasi die Basis.
Und dann, wenn es operiert wird, dann wird aufgeschnitten und das freigelegt, also dem Nerv wieder Platz gemacht oder was passiert dann?
Genau, man macht einen Schnitt von 2,5 Zentimetern etwa beugeseitig an der Handwurzel und geht dann durch das Fettgewebe durch, durchtrennt dann dieses Band, das den Nerven einengt und dann hat der Nerv wieder Platz und mehr macht man bei der Erst-OP auch nicht. Also gab früher auch mal Ansätze, die haben den Nerv dann großzügig noch herausgelöst. Das führt aber eher zu Vernarbungen. Wenn man, wie gesagt, nur das Band spaltet, reicht es in aller Regel aus, solange man jetzt nicht was Auffälliges sieht. Manchmal ist das Begleitgewebe um die Sehne ein bisschen verdickt, dann muss man das entfernen. Aber ansonsten ist es eigentlich nur das Band durchtrennen und damit erstmal gut.
Okay. Und das braucht man eigentlich gar nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist so, dass jemand, der körperlich sehr schwer arbeitet, also im handwerklichen Bereich beispielsweise, die merken teilweise für einen paar Wochen nach der OP eine gewisse Kraftminderung. Das hört dann aber wieder auf.
Okay.
Bei jemand, der jetzt körperlich nicht schwer arbeitet, der merkt das eigentlich gar nicht.
Okay. Na gut, dann ist das ein Band, das einem dann nur Probleme macht und man gar nicht dringend braucht. Sozusagen. Na gut, sowas hat man ja mehrfach im Körper.
Ja, es ist auch ganz mal, es gibt ja auch Sehnen im Körper, die zum Beispiel gar nicht jeder hat. Das ist zum Beispiel die man am offensichtlichsten an seinem Handgelenk sieht, die Palmaris-Sehne. Die haben 20% der Menschen gar nicht. Das heißt also, sie ist eigentlich überflüssig. Okay. Und die kann man in der Handchirurgie dann auch als, das klingt jetzt ein bisschen flapsig, aber als Art Ersatzteil lagern, verwenden, wenn man, wenn eine andere Sehne kaputt ist und man die ersetzen muss.
Ja. Ah, okay, sehr interessant. Okay. Gut, also kann jetzt jeder mal bei sich zu Hause gucken, ob er das hat und ob ihm dann sozusagen ein Ersatzteillager zur Verfügung steht. Genau.
Gibt aber noch andere Möglichkeiten, also, auch wenn das nicht hat, wenn man es nicht hat.
Okay, gut, sehr beruhigend. Ja. Wenn das schon alles so klein ist an der Hand und man manchmal die Lupe braucht oder Mini-Schräubchen hat, gibt es überhaupt minimalinvasive Verfahren auch im Bereich Hand?
Also im Prinzip sind wir ja an der Hand immer relativ minimalinvasiv, weil die Schnitte ja relativ klein sind. Aber wenn man jetzt so das, was man landläufig unter minimalinvasiven Verfahren versteht, nochmal anschaut, was es natürlich an der Hand auch gibt, ist die Handgelenksarthroskopie. Das kennen wahrscheinlich die meisten vom Kniegelenk oder von der Schulter, wo man mit einer Kamera ins Gelenk guckt. Das gibt es auch in der Handchirurgie.
Okay.
Man kann das Handgelenk sehr gut arthroskopieren. Da macht man so zwei Schnitte von ungefähr 2 Millimetern und guckt dann mit einer Kamera und einem Instrument, beispielsweise einem Tasthaken, in das Handgelenk rein. Das spielt eine Rolle bei den Arthrosen. Teilweise machen wir das zum einen einzuschätzen, wie schwer ist die Arthrose. Oder auch bei Patienten, die Schmerzen haben, so an der Elle. Ja, da gibt es eine Struktur, die ist ähnlich wie der Meniskus im Knie. Und die kann auch mal Probleme bereiten und da spielt es eine große Rolle. Mit der Handgelenksarthroskopie, das ist so das klassische Minimalinvasive, was wir verwenden.
Und wenn man jetzt nochmal von den Unfällen absieht, die anderen Erkrankungen, sind das im Wesentlichen auch so Abnutzungsthemen, also so Alterserscheinungen, Abnutzungen, Überbeanspruchungen?
Kann man schon, denke ich, so sagen. Also die Arthrosen sind ein Krankheitsbild, das eben kommt, wenn man etwas älter wird. Es gibt auch Arthrosen, die als Spätfolge von Verletzungen an der Hand entstehen, beispielsweise nach Kahnbeinbrüchen, die entweder übersehen wurden oder nicht richtig behandelt wurden. Oder auch nach Bandverletzungen zwischen dem Kahnbein und dem Mondbein gibt es eine Bandstruktur, die häufig auch reißen kann durch einen Unfall. Und wenn man das übersieht, weil das häufig gar nicht so große Beschwerden macht, kann sich da zum Beispiel auch als Langzeitfolge eine Arthrose draus entwickeln. Aber die meisten Arthrosen sind wirklich ein Phänomen, das eben im Alter kommt. Also ich habe es vorher mal gesagt, bei den über 75-jährigen Frauen haben 40% eine Ritzarthrose, also eine Arthrose im Daumensattelgelenk. Kann man so sagen. Warum jemand jetzt Arthrose kriegt oder nicht, ist eine gute Frage. Gibt keine so richtig sinnvolle Antwort. Mediziner nehmen dann ja immer gerne irgendeinen Fachausdruck. In dem Fall sagt man eine idiopathische Arthrose. Das heißt eigentlich nichts anderes als, ist halt da, aber ich kann Ihnen auch nicht sagen, warum.
Okay. Ja,
und so ist es mit vielen Arthrosen an der Hand.
Okay. Weil Sie das jetzt kurz erwähnt haben, 45% Frauen, ist da der Anteil höher als bei Männern? Oder ist das jetzt?
Also die Arthrose, die Ritzarthrose an der Hand ist deutlich häufiger bei den Frauen. Und auch die gibt auch sonst einige Krankheitsbilder, beispielsweise das Karpaltunnelsyndrom, auch das ist deutlich häufiger bei den Frauen. Andere Sachen, zum Beispiel der Morbus Dupuytren, diese Knoten in der Handfläche, das haben da eher die Männer und auch die typischen Verletzungen wie die Kahnbeinfraktur ist auch was, das haben in der Regel immer junge Männer eigentlich.
Okay.
Also ist schon, da gibt es schon so Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Ja,
okay. Absolut, ja.
Ja, sehr spannend. Wenn man jetzt, oder kann man das überhaupt, wieder natürlich die Verletzungen abgetrennt sozusagen, kann man da irgendwas tun? Also, dass man jetzt keine Arthrose entwickelt oder Handmuskeltraining. Es wird ja immer gesagt, Bewegung, Muskeln aufbauen. Macht das an der Hand auch Sinn?
Das macht bestimmt Sinn, viel zu bewegen. Das jetzt zu beweisen, ob viel Bewegung das jetzt sicher verhindert, ist, glaube ich, schwierig. Aber in Bewegung bleiben ist generell was ich immer empfehlen würde. Ich bin ja auch Unfallchirurg und Beweglichkeit zu erhalten, Koordination zu erhalten, Muskelkraft zu erhalten, ist was unheimlich Wichtiges, gerade wenn man ans Alter denkt. wir haben ja hier sehr viele Patienten, die im Alter gestürzt sind. Das ist einer der Schwerpunkte hier jetzt bei uns, mhm, bei Professor Richter. Und dafür macht es absolut Sinn. Mhm. Schadet sicherlich auch nicht der Hand, aber wenn man an den Gesamtkörper denkt, ist es unheimlich wichtig, das zu erhalten.
Mhm. Gibt es irgendwelche speziellen Handübungen, wo Sie sagen, mit irgendeinem Igelball, mit irgendwie oder?
Igelball ist was sehr Sinnvolles, vor allem bei Patienten nach OPs, was ich immer empfehle. Viele Krankheiten an der Hand oder auch Verletzungen führen ja dazu, dass vor allem die Fingerbeweglichkeit eingeschränkt ist. Und da empfehle ich den Patienten immer, mit dem Igelball zu trainieren. Das ist eine gute Sache.
Okay. Ja. Also, und dann gibt es auch, wenn man so eine OP hinter sich hat, wahrscheinlich auch so ein Thema mit Physio und wieder Beweglichkeit lernen. Und
genau, die Nachbehandlung ist bei ganz vielen Sachen an der Hand entscheidend. Mhm. Beim Karpaltunnel läuft das beispielsweise relativ unkompliziert oder bei Schnappfingern. Aber bei anderen Sachen, speziell bei den Knochenbrüchen an der Hand, ist die Nachbehandlung oft entscheidend. Bei den Sehnenverletzungen gibt es Spezialschienen. Mhm. Oder auch nach so Krankheitsbildern wie dem Morbus Dupuytren. Von daher ist es wichtig, mit dem Physiotherapeuten zusammenzuarbeiten und dem Patienten auch einen Plan an die Hand zu geben, wann muss ich was trainieren. Das spielt in der Handchirurgie eine ganz große Rolle.
Okay, gut, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, dann auch selber was dafür zu tun und dran zu bleiben. Wenn man jetzt sagt, okay, Mensch, ich habe da irgendwas an der Hand, was jetzt irgendwie komisch ist, was mir nicht so gefällt oder Probleme bereitet, wie komme ich denn zu Ihnen? Gibt es da eine Sprechstunde oder wie mache ich das denn?
Genau, wir haben eine spezielle Handsprechstunde, die findet Mittwoch nachmittags von 13 bis 15 Uhr statt.
Okay.
Im ersten Stock im Sekretariat der Unfallchirurgie. Da muss man sich telefonisch anmelden und was wir immer brauchen, ist ein Überweisungsschein, sonst dürfen wir in der Sprechstunde nicht behandeln, eines Orthopäden oder Chirurgen.
Okay, super. Wenn man sich da hinwendet, kann man
auch. Da kann man relativ zeitnah einen Termin bekommen in den nächsten 2 bis 3 Wochen.
Das perfekt.
Problemlos.
Wunderbar. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Fröhlich. Schön, dass wir so ein tolles Angebot auch im Klinikum haben. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.